Metal Podcast.
Stefan.
Hoshi.
Na, halte ich dich von der Arbeit ab?
Nee, kannst du gar nicht. Ich bin auch krankgeschrieben.
Sehr schön.
Hört man glaube ich, so ein bisschen an der Nase, oder?
Wird das heute hier so eine Nies- und Schnief-Orgie?
Nein, tatsächlich nicht. Ich habe jetzt 2 Wochen leckere Grippe hinter mir und habe die Medikamente schon drin. Ich bin weder ansteckend noch maximal rotzig anymore.
Oh je.
War schön, die letzten 2 Wochen.
Ja, das glaube ich. Oder auch nicht. Ja, ich mache gerade tatsächlich nur Mittagspause. So gesehen hältst du mich von der Arbeit ab. Aber was tun wir nicht alles für die Hörer, damit wir dein Stimmchen mal wieder hier hören dürfen? Ist lange her, wa?
Nach 500 Millionen Jahren.
Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wann wir die letzte Folge zusammen gemacht haben, aber war...
Im Sommer.
Im Sommer irgendwann, ne? Und rausgekommen ist ja irgendwie im September oder so. Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich meine, das war ja alles sehr, wie nennt man das, naiv von mir zu glauben, dass ich mir ein Haus kaufe und dann innerhalb von 3 Monaten da einziehe.
Ja.
Und dann hattest du ja noch netterweise alles in die Wege geleitet, um diesen Scheiß irgendwie zu überbrücken und hast dann da noch mit dir selbst und mit Mattis sogar und... Ja. Allen möglichen Leuten und Nicht-Leuten irgendwelche Extra-Folgen aufgenommen, während ich mich kaputt geschuftet habe. Ich meine, du hast mir natürlich auch ein paar Mal geholfen. Danke dafür nochmal.
Ach ja, das war schon lange her wieder.
Ja.
Bist du mittlerweile dazu übergegangen, bezahlte Fachkräfte dafür zu nehmen, oder?
Ja, der Trockenbauer, der macht das jetzt bezahlt. Ah. Dann kommt noch der Fliesenleger und dann kommt der Holzboden noch rein und dann ist das alles wunderbar.
Ja, das ist doch, was ihr euch da vorgenommen habt, ey.
Anstreichen machen wir selber. Das wird noch mal viel.
Ja. Sagst du Bescheid, aber dann hole ich die alten Rammstein-Shirts raus zum Anstreichen und dann gehen wir damit.
Bist du denn ein guter Lackierer? Maler, Lackierer?
Nee, aber eine Wand kriege ich nur weiß. Also vielleicht auch eine andere Farbe, kommt drauf an.
Schön.
Das kann ich, glaube ich. Ja.
Nein, aber es tut gut, wieder zurück zu sein. Momentan natürlich noch nicht in der Frequenz, die wir letztes Jahr im Schlag hatten, bevor ich das Haus gekauft habe. Aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Vorsatz jetzt fürs neue Jahr, dass wir jetzt endlich mal wieder in einen gewissen Turnus reinkommen. Und deswegen freue ich mich, mit dir heute hier zu sitzen. Also liebe Zuhörer, wir werden das vielleicht hinbekommen, 1 bis 2 Mal im Monat hier eine Folge rauszukloppen. Das hängt alles davon ab, wie Frau und Kinder und Baustelle mich hier aufnehmen lassen. Ja. Momentan noch in einer sehr kreativen Lösung gemeinsam mit meiner Familie wohnen. Das ist sehr, sehr schmusig.
Mit der erweiterten Familie, ne?
Ja.
Oh je, ja. Ja, Stefan, wir haben uns ja heute ein bisschen was vorgenommen. Du hast gerade gesagt, Vorsätze fürs neue Jahr. Aber wir wollen ja tatsächlich nochmal den Blick zurückwagen, jetzt so am Jahresanfang, ne? Und wollen nochmal ein bisschen auf die Lowlights und auf die Highlights von 2025 schauen und das nicht nur musikalisch, wie wir uns vorgenommen haben. Ne? Wir wollen natürlich auch musikalisch, aber auch ein bisschen was so abseits. Aber alles natürlich immer schön mit Metal-Bezug, ne? Weil wir sind ja hier der Metal-Podcast.
Ihr kriegt jetzt unsere Jahresendfolge.
Genau.
Leicht verspätet.
Ja, die mit Mattes, die habe ich ja gemacht schon, aber da haben wir uns ja angeguckt, was die großen Magazine so an Alben des Monats im vergangenen Jahr gemacht haben. Und jetzt gucken wir mal ein bisschen persönlicher drauf, was vielleicht für uns so Highlights, aber auch Enttäuschungen waren. Und ich würde fast sagen, wir starten mit den Lowlights. Stefan, hast du ein musikalisches Lowlight, was dir im letzten Jahr hart auf die Nüsse gegangen ist? Oder wo du gesagt hast, das habe ich mir anders vorgestellt? Mich vielleicht drauf gefreut.
Naja, wir haben ja relativ viele negative Nachrichten letztes Jahr gehabt, ne?
Ja.
Ich hatte das Gefühl, dass das nicht mehr aufhören wollte, ne? Ganz krasses Lowlight für mich war natürlich, als Ozzy gestorben ist.
Mhm.
Das war klar, dass der junge Mann nicht mehr lange macht. Ne? Der hat natürlich auch sein Leben gelebt und dementsprechend seinen Körper auch geschändet über die Jahrzehnte hinweg, aber dass es dann doch irgendwie so schnell geht, das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Ne? Ich hatte noch, ich weiß nicht, ob du das live verfolgt hattest, aber ich habe mir noch den illegalen Livestream vom letzten Black Sabbath Konzert, den habe ich mir noch reingezogen, waren ja wirklich ein paar richtig tolle Acts damals dabei. Und dass der dann wirklich, ich glaube 10 Tage waren es, ne? 10 Tage danach dann direkt den Löffel abgibt, das ist so diese klassische Story, Person verabschiedet sich nochmal, macht nochmal alles, worauf sie richtig Bock hat und schläft dann zufrieden ein. Ja, das hat mich natürlich ein bisschen mitgenommen. Ne? Also ich bin jetzt nicht der allergrößte Ozzy-Fan der Nation gewesen. Aber ohne Ozzy, ohne Black Sabbath würden wir hier beide, glaube ich, auch gar nicht sitzen.
Nee, definitiv. Und, ja, das war schon traurig, ja.
Also im Endeffekt ist ja die also eigentlich hat Ozzy ja mehrere Schaffensphasen hinter sich und alleine auch durch sein Solo-Projekt, ne, und die Mitwirkung sehr, sehr vieler bekannter Musiker, die Songs für ihn geschrieben haben oder Songs mit ihm zusammengeschrieben haben, mehrere Jahrzehnte Popkultur geprägt.
Ja, klar. Seit Anfang der 70er, ne? Im Prinzip bis zum Ende, ne?
Bis zum Ende, ne? Der hat ja in jedem Jahrzehnt irgendeinen Song rausgekloppt, den man in irgendeiner Weise gut fand oder der nachhaltig eben halt die Popkultur auch geprägt hat. Ob das jetzt in den 70ern mit Black Sabbath war oder dann Anfang der 80er mit seinem Solo-Projekt beginnt, ne? Also du hast ja bis in die 2000er rein Songs von ihm zu hören gekriegt, auch im Radio, brandaktuelle. Und es war dann schon halt irgendwie ein Einschnitt, dass du dann so vor 10 Jahren, dass sie dann angefangen haben, hast du ja schon gemerkt, dass er auf der Bühne nicht mehr so konnte, wie er es eigentlich wollte. Ne? Da ist er wie so ein altes Ömmerken über die Bühne stolziert.
Hast du dir das damals gegeben? Das war mit der, wie hieß die Platte, 13 oder so?
13, ja. Also das Album fand ich gar nicht so schlecht. Es ist natürlich jetzt nicht die Offenbarung schlechthin gewesen, aber es war ein solides Black Sabbath-Album und ich habe sie natürlich nicht live gesehen damals. Ne? Also dafür war Ozzy mir damals nicht wichtig genug. Ich hatte sehr, sehr wenig Bezug dazu. Ne? Ich hatte kurz überlegt, weil mein Vater den immer schon hart abgefeiert hat, ob ich mit meinem Vater hin soll, aber dann waren die Karten halt auch verkauft, vergriffen. Und dementsprechend habe ich die Chance halt dann gar nicht gehabt. Also den Live oder Live habe ich eigentlich, wenn ich jetzt um Black Sabbath herum mir den ganzen Kosmos angucke, eigentlich damals nur das Gefüge rund um Heaven and Hell mit Ronnie James Dio damals noch live gesehen.
Fand
kurz
ich immer
bevor
die stärkere
dann,
Phase, aber das ist echt persönlicher Geschmack so.
Ja, also mir geht's genauso. Also wenn ich von Black Sabbath rede, dann gebe ich dir da durchaus recht. Weil Dio eine ganz eigene, das ist eine ganz eigene Band gewesen für sich. Ne? Ja. Also da hat man gemerkt, der Sängerwechsel war nicht nur der Sängerwechsel, sondern das ist eine ganz eigene Geschichte für sich gewesen. Ich meine, darum soll es ja heute nicht gehen. Aber ja, ich bin da genauso wie du. Es war ein bisschen verspielter. Das hat mir einfach in sich gesehen mehr Spaß gemacht. Dementsprechend konnte ich dann mit Heaven and Hell natürlich auch mehr anfangen als mit klassischen Ozzy Black Sabbath.
Wobei man jetzt, also die ersten Platten mit Ozzy und Black Sabbath waren auch schon geil, so, wobei man jetzt sagen muss, die sind zum Teil nicht ganz so gut gealtert, finde ich. Also die waren in ihrer Zeit sicherlich wegweisend, aber wenn man sich das jetzt heute nochmal so mit so anderen Hörgewohnheiten gibt, so, dann sind da so manche Sachen bei, die vielleicht ein bisschen anstrengend sind. Aber nichtsdestotrotz, jetzt wo du gerade Dio erwähnt hast, der ist ja jetzt auch schon immer in der 15. Todestag gewesen letztes Jahr. Und ja gut, Ozzy ist ihm jetzt dann halt 15 Jahre später gefolgt. Das Konzert, das letzte, war am 5. Juli, gestorben ist er am 22. Habe ich mal gerade schnell live recherchiert. Also,
Mensch.
Ne, also war Streber. Tatsächlich, der ist quasi von der Bühne und in den Sarg gegangen, um ein bisschen pietätlos zu sein an der Stelle. Ja, war auf jeden Fall ein Schock, ne? Also hat auch keiner so mitgerechnet, oder? Also jedenfalls nicht so schnell. Also alle waren ja noch so hyped irgendwie hier, ey, geil, der macht nochmal und Abschiedskonzert und allerletzte Show. Aber dass er dann quasi tot von der Bühne fällt, war ja schon irgendwie ein kleiner Schock.
Du hast ihm natürlich schon angesehen, dass er sich hart gequält hat, ne? Es hat ihn total gefreut, klar. Aber du hast ihm angesehen, dass er in seinem Körper gefangen gewesen ist. Und von daher,
ich meine, man muss über dieses Festival da am 5. Juli da in Birmingham jetzt nicht allzu viele Worte verlieren. Da waren, also die beiden größten, die da waren, waren sicherlich Metallica und Slayer, ne, die da gespielt haben auf diesem Festival. Und dann halt eben Ozzy mit Black Sabbath, aber die haben auch nur 3 Songs gespielt. Ich habe selber tatsächlich nur ausschnittweise gesehen, weil mich das auch gar nicht so interessiert hat, ehrlich gesagt. Also ich weiß auch von einigen Leuten, die da waren, das muss so mega gut gewesen sein. Aber so jetzt für Fernsehen.
Mich haben tatsächlich, also ich habe mich natürlich nicht vor, ich habe ja gesagt, ne, das war schön illegal, ne? Ich habe mich natürlich nicht vor den Fernseher gehockt, sondern ich habe es dann im Nachgang auch geguckt und habe dann eine Band nach der anderen durchgesappt, und weil bestimmte Teile dann natürlich auch irgendwo bei YouTube mal kurz hochgeladen und wieder gelöscht wurden, ne?
Ja.
Im Grunde, was ich von dem Konzert mitgenommen habe, ist, dass die, gerade die Acts, die, von denen ich das gar nicht mehr so geglaubt hätte, dass die mich total abgeholt haben. Da war zum Beispiel das Slayer-Konzert, war total on point. Ich bin nie ein riesen Slayer-Fan gewesen. Aber die Jungs haben total abgeliefert. Du hast gemerkt, dass denen das einfach gut tat, einfach mal in Rente zu sein und dann einfach nur mal wieder zu spielen, aufzuspielen. Ne? Tom Araya war total glücklich, ne? Dem hast du das, dem hast du die Spielfreude, also richtig, richtig cool. Und ich war massiv beeindruckt hier von, also die haben ja dann verschiedenste Supergroups auch gebildet. Und Steve Tyler zum Beispiel hat mich massiv beeindruckt, ne? Der ist ja auch schon länger jetzt, also der ist ja genauso alt wie Ozzy.
Von Aerosmith, ne?
Genau.
Vater von Liv Tyler. Was man immer kaum glauben kann, wenn man Arwen Abendstern sieht.
Ach, wenn du die beiden, wenn du dir die beiden anguckst, dann weißt du das schon ganz genau.
Ja.
Diese Lippen.
Ja, gut, aber dem einen, der einen stehen sie, der andere.
Nein, aber der hatte ja auch mit einer sehr körperzerstörenden Karriere zu kämpfen und den Nachwirkungen und ist dann dementsprechend, ich glaube, auf Arztanweisung auch nicht mehr auf Tour gegangen. Da gab es ja damals diese Geschichte, dass Aerosmith eigentlich nochmal auf Abschiedstournee gegangen sind oder gehen wollten und dann kurz auf knapp eben alles abgesagt haben, weil der Arzt ihm gesagt hat, hör mal, mach's bitte nicht, ist nicht gut für dich. Ne? Und dann siehst du diesen Typen, der auch schon 80 ist und der einfach wie in seiner Jugend sämtliche Töne trifft und einen Bock auf der Bühne hat, das war schon krass. Ja, und das hat mich dann überrascht. Und dementsprechend war das für mich eine gesunde Mischung aus, man nimmt Abschied und man freut sich aber auch auf ja, die ganzen Bands, die Ozzy eben dann halt auch ihren Respekt zollen, die ihn feiern. Das war schon eine grandiose Geschichte, von daher ja, natürlich ein Lowlight, irgendwo auch ein erwartbares Lowlight, dass er dann irgendwann stirbt. Qualitativ gesehen natürlich ein absolutes Highlight.
Ja. Ja. Ich meine, das Erbe, was er hinterlässt, ist halt der Heavy Metal, ne, mit dem wir uns alle seit Jahrzehnten hier identifizieren. Und von daher, ne, ich glaube, mehr Leben kriegt man in die Jahre, die ihm zur Verfügung standen, kaum rein. Von daher.
Ich habe das für mich auch zum Anlass genommen und habe dann einfach auch mal ab den 80ern seine Solo-Karriere dann auch nochmal durchgehört und dabei das ein oder andere Schätzchen nochmal für mich wiederentdeckt. Ich muss auch gerade, ne, also nochmal darauf zurückkommen, dass du gesagt hast, dass natürlich die frühe Schaffensphase teilweise im Nachgang betrachtet vielleicht schwer zu hören ist und da eine gehörige Portion Nostalgie mitschwingt. Gerade ab den 80ern, ne, wo er dann wirklich sein Solo-Projekt hat, das ist wirklich super krass gut gealtert.
Ja, die sind Phase von der Produktion meine ich auch tatsächlich auch. Nicht. Ich meine tatsächlich
nee, so ganz klar,
frühen Black Sabbath.
Ganz klar. Ne? Deswegen sage ich, da gibt es ja diesen harten Cut und dann ne, macht er da sein eigenes Ding und ab da, muss ich sagen, teilweise, also du merkst richtig, dass das damals ja schon State of the Art schweineteuer produziert gewesen ist, sodass du eigentlich gar nicht merkst, dass das sehr alte Songs sind teilweise.
Gut, da war er auch schon Star, ne?
Dann. Natürlich, die Kohle war da und ich habe das für mich mitgenommen. Es hat mir auf jeden Fall retrograd betrachtet nochmal sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das dann zum Anlass genommen und ja, habe mich dann selber von ihm verabschiedet, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, das, ja.
Ja, er war nicht der Einzige, der letztes Jahr von uns gegangen ist. Ne? Wenn wir jetzt schon mitten im Nekrolog sind, wir haben uns mal so drei Namen rausgesucht. Kiss hatten ja auch tatsächlich einen Todesfall zu beklagen. Ace Frehley ist gestorben, ne? Am 26. Oktober, also tatsächlich relativ spät im Jahr. Hast du da irgendwie einen Bezug zu? Also ich meine, verglichen mit Ozzy ist das natürlich, also da ist mir Ozzy näher gegangen, bin ich ganz ehrlich, aber ich kann mir vorstellen, dass Kiss-Fans das anders sehen.
Ich bin kein Kiss-Fan. Ja? Also die üblichen verdächtigen Lieder, also Detroit Rock City beispielsweise, ja, aber Kiss war für mich immer schon so eine Truppe, die mir nicht viel gegeben hat, ne? Die mich auch irgendwie nicht berührt hat. Und Ace Frehley ist ja dann auch schon länger nicht mehr Bestandteil dieser Band gewesen. Ja, ja. Natürlich ist das dann traurig und bedauerlich, aber mir hat das echt überhaupt nichts, in mir hat das überhaupt nichts irgendwie geregt, ne? Also das.
Ja. Also nur um das einzuordnen, 98, die Psycho Circus war die letzte Studioplatte, die er mit Kiss aufgenommen hat. Also waren jetzt dann auch schon echt fast 30 Jahre, wo er da, also nicht ganz.
Ich meine, da habe ich ja noch fast in die Windel geschissen. Ne? Also du hast ja schon Geheimratsecken gekriegt, aber ja. Ich habe noch in die Windel geschissen. Und
ich habe schon besoffen wieder in Windeln geschissen.
Okay, diese Bilder, die...
Ach so, 98 kann das durchaus, ja, vielleicht so ein Jahr später oder so.
Die Bilder, die kriege ich nicht mehr aus dem Kopf.
Ja, ich bin auch nicht so der riesen Kiss-Fan, also ehrlich gesagt, so außer die ganz großen Hits kenne ich auch wirklich nicht viel von denen, das hat mich nie so gehuckt, das war dann...
Die haben doch damals zu Psycho Circus auch ein Computerspiel rausgebracht, so einen richtigen Scheiße. Ego-Shooter.
Oh, ja.
Das war ein Sahnespiel, das war richtig abgedreht.
Ja,
schick dir später mal ein Video, musst du dir mal angucken. Also das ist wirklich also völlig bekloppt, wie so eine Band auf die Idee kommt, sich da so ein Ballerspiel programmieren zu lassen. Also völlig bekloppt. Also ich weiß nur, dass ich viel zu jung war und mein ein Jahr älterer Cousin, der durfte halt damals schon alles von seinen Eltern aus und das merkt man auch heute, ne? Das ist der absolut letzte Typ. Mhm. Aber der hat dann da so ein brutales Ballerspiel auf seinem Computer gehabt und das war dann Kiss Psycho Circus.
Ja, du weißt aber schon, dass Doom tatsächlich damals mit dem Antritt gemacht wurde, quasi ein Heavy-Metal-Cover als Computerspiel zu sein. Also war tatsächlich die Aussage, ne? Irgendwie von wegen Knee Deep in Blood und so, ne? Und die Idee war tatsächlich ein Heavy-Metal-Album-Cover.
hat sich ja dann gut getroffen, dass Kiss das dann eben noch weiter auf die Spitze getrieben hat.
Ja.
Das war schon crazy. Also gib's dir mal, ne? Bei YouTube kannst du dir das ja angucken.
Rein, ja. Aber wie gesagt, also zu Kiss selber so nicht wirklich in Bezug. So klar kennt man die und ne, Detroit Rock City, klar. Ne? Sicher haben die Songs für die Ewigkeit gemacht, aber ich glaube, ich bin da so 10 Jahre zu jung für, um die wirklich, vielleicht auch 20.
Ich weiß erst ja, so 15 Jahre sind 70. So. Naja, genau, so 15 Jahre, 10, 15 Jahre sind es ja bestimmt. Also bei uns war das dann halt eben Maiden, ne? Was für andere Kiss war. Oder Black Sabbath war dann für uns eben Maiden oder wenn man keinen Geschmack hatte, Metallica. Ja.
Obwohl das spaßig ist, die erste Kiss-Platte kam 5 Jahre nach der Black Sabbath-Platte raus, nach der ersten. Ne? Also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. So vom
Gefühl aber nur um das mal in so ein Verhältnis, ne, das war irgendwie 69, da kam die erste Black Sabbath-Platte
raus. Ja, genau. Oder? Und 74 kam die ganze Kiss-Platte raus. Und,
Alter, weißt du, wie krank das ist? 69?
Ja, klar. Ja. Ne? Ich meine, Ozzy ist auch nur 3 Jahre älter gewesen als Ace. Ne? Also die sind, das ist, ja, aber ist schon,
heftig,
ja. Das ist schon heftig, keine Frage. Ja, und dann haben wir noch einen Todesfall, der mir gar nicht so klar war, dass er die Metal-Szene tatsächlich zumindest indirekt betrifft. Und das ist sogar ziemlich dramatisch. Das ist Rob Reiner, ist gestorben am 14. Dezember. Der ist seines Zeichens Filmproduzent und Schauspieler. Und ja, der
Spinal Tap-Regisseur, ne?
Genau, und über Spinal Tap ist er halt ist eigentlich zur Legende geworden, ne? Was den Metal angeht.
Genau, also das war mir auch gar nicht so bewusst. Er kam dann jetzt die letzten Jahre ja wieder zurück, weil er dann ja auch mit Spinal Tap 2 auch ordentlich zu tun hatte und beispielsweise auch Gastrollen in so Serien wie The Bear, diese Koch-Drama. Wenn du es noch nicht gesehen hast, unbedingt mal angucken. Ist absolute Grenzerfahrung, macht richtig Bock. Also kann ich dir nicht beschreiben, wie das ist. Einfach mal The Bear gucken. Liebe Zuhörer, auch einfach mal The Bear gucken. Also wenn ihr Bock auf einen entspannten Abend habt und euch den so richtig versauen möchtet, dann guckt ihr The Bear.
Okay. Ja.
Also einfach mal angucken ist eine der krassesten Serienerfahrungen der letzten Jahre. Und da hat dann unter anderem in einer der letzten Staffeln dann auch Rob Reiner eine Gastrolle drin gehabt. Und dann kriegst du auf einmal mit, dass der halt von seinem Sohn ermordet worden ist. Ne? Seine Frau und er sind irgendwie von dem Sohn ermordet worden, aus niederen Beweggründen. Und das ist natürlich absolut tragisch. Egal wie...
Ich hatte in der Berichterstattung noch so ein Kurzinterview gesehen, wo er in irgendeinem Podcast saß, irgendwie ist schon ein paar Jahre her gewesen, mit seinem Sohn zusammen, also seinem Mörder dann quasi. Und der hat wohl immer irgendwie hart Drogenprobleme gehabt, der Sohn, aber eigentlich hatten die sich da zu dem Zeitpunkt zumindest wieder ganz gut verstanden, aber es gab da wohl immer Theater.
So, er hat wohl auch immer versucht, ihn zu fördern und hat dann mit ihm auch was produziert und hat ihn dann eben in diese Shows mit reingenommen teilweise. Und ja, ich meine, er ist nicht der Erste, der durch Drogenprobleme eben kriminell wird und dann eben seinen Vater.
Ja, und seine Mutter kalt macht. Auch,
by the way. Und die Mutter, also
die Frau von Rob Reiner, Michelle. Ja. Singer, ist sie tatsächlich, ist auch umgebracht worden. Ja, und das ist schon sehr, sehr dramatisch, finde ich. Das ist aber tatsächlich so eine Person, hat mich natürlich schockiert im Sinne von, scheiße, was für ein Familiendrama, ne? Achso, Stand By Me hat er auch noch gemacht, by the way. Also
die Stephen King-Verfilmung da, ne? Ja,
genau, ich glaube auch aus den 80ern, ne? 86, genau. Mit Will Wheaton, unserem Star Trek-Liebling. Ja, genau, auf jeden Fall, das hat mich insofern schon ein bisschen schockiert, aber Misery, Harry und Sally, ich habe hier gerade seine Filmografie offen, eine Frage der Ehre. Also tatsächlich schon ein paar Sachen gemacht. Aber ich war jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie vorher mal viel von dem gehört hätte. Also,
mich hat es tatsächlich natürlich mehr mitgenommen als Ace Frehley, weil ich halt eben jetzt das mit der Serie mitbekommen habe. Dann habe ich Spinal Tap 2 gesehen. Ich habe Spinal Tap 1 vor gefühlten Jahrhunderten das erste Mal gesehen, wo ich mit dem Humor noch gar nichts anfangen konnte. Mhm. Das ist ja eine ganz eigene Art von Humor, die man dann erst irgendwie kapiert, wenn man ein gewisses Alter erreicht. Und das ist natürlich ein legendäres Ding, ja, diese Mockumentary um diese Band, wo dann ständig der Schlagzeuger wegstirbt und so weiter. Oder diese berühmten Geschichten wie der Verstärker, der bis 11 geht und so weiter.
Ja.
Ne? Und
das ist ja schon, das ist ein
Meme. Und natürlich ist das natürlich ist das Popkultur. Und gerade wenn man dann mitkriegt, dass so ein Mensch nicht am Ende seines erfüllten Lebens einfach einschläft, sondern dann eben aus niederen Beweggründen kalt gemacht wird, dann nimmt das einen natürlich mit. Und von daher habe ich da so ein Ranking jetzt. Ne? Also Ozzy Top 1, Rob Reiner Top 2 und Ace Frehley Top 6 oder so. Ja?
Na gut, ja. So, dann haben wir direkt am Anfang mal die Stimmung richtig runtergezogen.
Ja.
Bleiben wir mal da unten. Lass uns ein bisschen über Musik reden. Ich habe mir ein paar Alben rausgesucht, die auch nicht so ganz den Erwartungen gerecht werden konnten. Also bleiben wir bei Lowlights, wenn wir etwas musikalischer an der Stelle noch als gerade.
Ja, aber hast du so richtig Dinger gehabt, wo du dieses Jahr drauf hingefiebert hast und dann kam das raus und dann dachtest du so, boah.
Ja, zwei tatsächlich.
Ja, nee.
Ja, tatsächlich zwei. Also es ist zum einen, also ist es die Blood Dynasty von Arch Enemy. Die ist jetzt kein Crap so, ne? Also, das ist schon alles okay. Wir haben die ja auch besprochen und die kam ja auch vergleichsweise gut weg, aber wenn ich mich recht erinnere, haben wir in unserer Rezi schon gesagt, dass da bei Arch Enemy eigentlich mehr kommen muss. Dass das halt eine solide Platte ist, aber dass man von Arch Enemy eigentlich mehr erwartet. Und das ist die Platte von Arch Enemy, die ich, glaube ich, mit Abstand am wenigsten gehört habe. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass die erst ein paar Monate alt ist. Also
ich überlege gerade, war nicht ich das? Also ich glaube, du, da bin ich mir sicher, du fandest die schon von vornherein nicht so dolle. Mhm. Ich glaube, bei mir war das eher so, dass ich nach ein paar Jahren und so einer privaten Grenzerfahrung mit dieser Band halt gar keinen Bock auf die Truppe hatte und mich das dann trotzdem irgendwie positiv ein bisschen abgeholt hat. Ich glaube, so war das.
Ja, das kann sein, ja.
Also ich gebe dir recht, ne? Aber das ist halt nun mal so. Arch Enemy machen halt Metal-Schlager, ne? Und ich habe da nicht so die Erwartungshaltung, dass die mich mit abgefahrenem Scheiß überraschen. Also wenn, dann müsste da ein ganzes Album aus Killer-Hooklines eben kommen. Und das ist natürlich nicht passiert.
Ja,
aber
es
da
ist
waren
halt
die letzten
Mainstream, ne?
Die letzten Alben waren halt alle so. Und ich hatte das Gefühl, dass das mit der Alissa White Glatz Ära, und das kann man ja dann auch sagen, also die hat ja jetzt dann auch die Band verlassen oder wurde gegangen oder was auch immer. Ne? Wir wissen noch nicht, was passiert. Es wird gerade gemunkelt, dass Angela Gossow wieder zurückkommt, ne? Nachdem sie sich jetzt erstmal ein paar Jahre. Ja, gut, aber keine Ahnung, was da so obwohl, passiert.
Nee, stimmt gar nicht. Hier, der, wie hieß der erste nochmal, der erste Sänger, den
die hatten. Johann Lieber, der hat abgewunken. Ja,
der hat abgewunken, so war das, genau. Bei Alissa, ja. Ach Quatsch, Angela Gossow, weiß ich gar nicht, ob die abgewunken hat. Aber
nein, habe ich nicht mitgekriegt, also zumindest. Also verfolgt die jetzt ja auch schon ein bisschen was länger, also die hatte zumindest nichts veröffentlicht. Mhm. Man munkelt ja so ein bisschen, dass sie wieder zurückkommt, nachdem sie sich jetzt ein paar Jahre erstmal um ihre Kinder gekümmert hat. Aber,
ich glaube nicht dran, ehrlich gesagt.
Also ich fände es schön, muss ich ehrlicherweise sagen, das hätte so einen Nostalgie-Effekt bei mir, weil die ersten Platten mit ihr natürlich der Hammer waren. Aber zurück zu dem Album jetzt. Ich fand es gar nicht so schlecht. Ich habe aber auch wirklich nichts erwartet.
Ja.
Nachdem ich die Elisabeth Glatz-Ära massiv underwhelmed hat. Ne? Also das war im Vergleich zu Angela Gossow-Ära war das für mich unterer Durchschnitt.
Ich fand am Anfang 2013 mit der War Eternal, fand ich, das war ein super Auftaktalbum. Ich dachte, wow, die haben es echt geschafft, the same but different zu machen, so, ne? Und dann mit den Clean Vocals, die sie da reingebracht hat, das hat mich am Anfang auch total abgeholt. Aber es wurde dann tatsächlich von Platte zu Platte weniger aufregend und auch einfach immer durchschnittlicher und immer massenkompatibler, so. Und deswegen, und ich meine, die War Eternal war schon massenkompatibel, wenn man mal ganz ehrlich ist, ne? Und da, ich fand, vorher waren die mit Angela Gossow, das war noch richtig schöner Death Metal auf die Schnauze, so. Und ich habe jetzt am Wochenende hier mit dem André, schöne Grüße, zusammengesessen und wir haben uns nochmal so ein paar Sachen im Vergleich angeguckt, also Songs aus der Gossow-Ära, ne, die wir dann erst im Original geguckt haben und dann in der Live-Performance mit Alissa, ist jetzt ein bisschen unfair, weil live ist natürlich jetzt möglicherweise ein bisschen schwieriger, so den Druck und den Umfang hinzubringen als auf Platte. Aber nichtsdestotrotz hatte die einfach tausendmal mehr Volumen da drin, die Gossow. Wenn du dir hier die Tyrants of the East anguckst, die den Live-Mitschnitt von...
Ja, Angela Gossow war so grundsätzlich die bessere Sängerin, also auch von der Technik her. Und
nur ihr fehlt tatsächlich, also wenn die jetzt in die Richtung weitergehen wollen, die sie jetzt eingeschlagen haben, und ich unterstelle Arch Enemy, dass die keine großen Risiken eingehen werden, dann fehlen die Clean Vocals.
Nein, die Prämisse war eigentlich, als und da habe ich damals, weil ich eben die Geschichte von Elisabeth Glatz durch ihre vorherigen Bands auch kannte, am Anfang sehr darauf aufgepasst, weil das hat mich tatsächlich gestört. Für mich war das wirklich so eine Geschichte, boah, nee, jetzt ist die in der Band, nicht, dass die jetzt auch noch anfängt, hier clean zu singen.
Ne? Erstes Album.
Nee, im ersten Album nicht.
Doch, war doch schon auf dem ersten, jetzt mach ich mich fertig.
Nein.
The Eagle Flies Alone war doch auf der War Eternal, oder
nicht? So, dann schau bitte nochmal nach, ob die da wirklich nicht gesungen hat. Ich bin nämlich der Meinung, die hat da nicht gesungen. Ne?
Ja, du hast recht, auf der War Eternal war der Song nicht. So. Der Eagle Flies Alone war tatsächlich erst auf der Will to Power von 2017 erst, ja. Da lache ich daneben. Scheißer,
Tum ist zurück. Ich lieb dich. Nein, aber grundsätzlich haben die von vornherein das eigentlich abgesteckt gehabt, ne? Dass Arch Enemy jetzt nicht zu einer, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Metalcore-Band verkommt, wo dann eben dieser Mix aktiv auch vollzogen wird in jedem Song, sondern wenn, dann sollte es besonders sein. Und dann ist das ja jetzt so gewesen, dass über die letzten Alben immer mal wieder ein, zwei Songs eben mit Clean-Gesang versehen waren.
Ja.
Aber das hat ja nicht den Hauptteil eingenommen. Und es waren dann ehrlicherweise auch Songs, die jetzt nicht sonderlich hängen geblieben sind, zumindest aus meiner Sicht. Ja. Natürlich kann die Frau gut singen, aber rein gutturalgesangtechnisch war für mich Angela Gossow schon immer deutlich besser. Und das war für mich halt auch ein Kritikpunkt am Anfang, als dann eben Alissa mit der Band eben gejoint ist. Mhm. Ich fand die qualitativ schon immer schlechter. Und das hat mich gestört. Das war deutlich mehr Püppchen, deutlich mehr Plastik, deutlich mehr blaue Haarfarbe. Das hat mir einfach nicht gefallen damals. Ich habe mich mit der Zeit damit arrangiert und ich fand wirklich, dass die letzte Scheibe wieder ein Schritt in Richtung zurück zur Gossow-Ära war. Also im Sinne von Vertracktheit der Songs, Härte der Songs. Aber ich fand es genauso wie du halt eher durchschnittlich.
Also
insgesamt.
Ich muss sagen, ich war am Anfang der, hatte ich ja gesagt, am Anfang der Zeit mit Gossow, ach Quatsch, mit Alissa fand ich die mega und fand die waren immer schlechter und jetzt gerade bei der letzten Platte, die im letzten Jahr erschienen ist, ist mir immer so richtig aufgefallen, dass die das eigentlich nicht kann, was die dafür bräuchte. Wenn du dir mal so Songs wie Dream Stealer den Refrain anhörst, ja, das hört sich einfach nur dünn an. So, das ist so, oder hier Paper Tiger oder so, ne? Ja, und dann hast du halt so Sachen wie Vivre Libre drauf, ne? Was dann wieder so dieser klassische Clean-Gesangskram ist, was du da natürlich hinkriegt, was aber eigentlich überhaupt nicht zu Arch Enemy passt. Und deswegen, also um das kurz zu machen, ich bin eigentlich froh, dass die raus ist. Und ich habe es hier schon im Podcast schon tausendmal gesagt und ich bleib dabei, ich hoffe, dass es Britta Görz wird. Wir werden sehen, aber...
Nee, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ah, das wäre aber mega. Also es ist auch eher unwahrscheinlich, aber das, ich würde das so gönnen, der Frau, ey, wenn die da übernehmen würde. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die einen Mann nehmen werden. Also so viel experimentieren werden die nicht dazu haben.
Nee, das ist eine Püppchenband. Nein, ja. das gehört auch dazu, auch wenn man da irgendwie bewusst versucht hat, eben daraus keine Püppchenband zu machen, aber nee. Ja, ich würde mich freuen, aber um das abzuschließen, ne, ich würd mich freuen, wenn Angela zurückkäme.
Das wäre cool, ja.
Aber...
Es wird irgendwer aus der dritten Reihe, ich sag's dir. Das wird irgendwer, ja, den du okay. jetzt gar nicht auf dem Sehr Schirm gut. hast und wo dann sagst du,
halt okay. genauso wenig wie vorher.
Ja.
Naja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich Arch Enemy wirklich krass weiterverfolgen würde. Ich glaube, da wäre so ein bisschen Nostalgie wieder da, ne? Mhm. Aber vielleicht würde ich sogar nochmal live gucken gehen, weil das schon extrem jetzt, also mittlerweile 16 Jahre her ist, dass meine Band als Vorband für Arch Enemy aufgetreten ist und wir sie dann wirklich mal aus nächster Nähe erleben durften, aber ja, nee.
Boah, ich bin mir nicht sicher, ob ich Arch Enemy jemals mit Alissa live gesehen habe, ich weiß es nicht, also ich zumindest nicht hängen geblieben. Ich weiß, dass ich mal irgendwo in eine Turbinenhalle gehen wollte und dann nicht konnte aus irgendeinem Grund, wo die gespielt haben, habe ich mich sehr geärgert. Aber davor mit Angela habe ich die mehrmals gesehen und das war eigentlich immer großartig. So, von daher, ja, natürlich würde mich auch freuen, wenn die zurückkommt, aber so richtig glaube ich noch nicht dran. Egal, ich habe noch eine andere, vielleicht etwas, ja, da können wir uns jetzt drüber unterhalten, ob das wirklich ein musikalisches Lowlight war, aber ist auch meiner Meinung nach zu wenig gewesen für die Erwartungen, die ich dran hatte, und das war Behemoth mit The Shit of God. Ist auch genauso wie die Arch Enemy Platte in mehreren Zeitschriften Album des Monats geworden, wurde hart abgefeiert, wurde hart erwartet. Ich konnte da nicht viel mit anfangen, wenn ich
also ehrlich ich gebe dir vollkommen recht. Also ich hätte jetzt ehrlicherweise erwartet, dass du mit Dingen um die Ecke kommst, die dich massivst enttäuscht haben.
Ja, aber dazu muss man vorher Erwartungen haben.
Ja, das also, ist richtig, hast auch wieder recht.
Also
ja,
jetzt, nee. Wenn jetzt irgendwie Scheißplatten kann ich natürlich auch raussuchen, ja. gab's genug, aber die sind mir dann egal, weißt du. Also du brauchst ja nur tief genug graben, richtig. Dann findest du irgendwelchen Murks.
Okay, wir brauchen ja nur die letzte. Nein, ich fange gar nicht erst mit Windrose an.
Ja, war auch, glaube ich, nicht im letzten Jahr, ne? War nein, vorletztes Jahr schon, meine ich, ja.
Also ich gebe dir vollkommen recht, die Behemoth ist absolut belanglos gewesen. Und ich finde, dass ist auch schon ein bisschen länger so. Mhm. Nergal provoziert durch seine Art und Weise und dadurch, dass natürlich Polen ein sehr katholisches Land ist und man da durch so ein bisschen Ketzerei direkt an Pranger gestellt wird und verbrannt wird. Ne? Mhm. Aber ich finde, Behemoth haben schon seit Jahren keine richtig gute Scheibe mehr rausgebracht. Ja, das ist... Also ich finde, sie haben sehr, sehr lange jetzt versucht, eine gewisse Portion Azi zu sein, teilweise dann absichtlich nicht ganz so geil zu produzieren und dann zu sagen, ja, wir wollten mal ein analoges Album produzieren. Ich weiß nicht. Also es ist mir überhaupt nicht hängen geblieben. Ne? Ich meine, wir wollten ja auch drüber sprechen damals, dann ist da nichts draus geworden, aber es ist halt wirklich überhaupt nicht hängen geblieben. Niemand redet mehr über dieses Album.
Ja, es ist so, das ist wirklich total, also ich meine, hier die Opus Contra Naturam von 22, ich fand die persönlich relativ gut, aber ich muss sagen, ich fand die eigentlich auch, glaube ich, hauptsächlich live gut, die ganzen Sachen, die so in den letzten Jahren gemacht haben. Ich weiß, dass für viele The Satanist von 2014 so das Album ist. Ich war damals nicht auf dem Behemoth-Trip, um ehrlich zu sein. Das war ja auch so, ich glaube, so das Erste, was die so im Black Metal tatsächlich gemacht haben. Ne? Davor waren die ja eher so im Death Metal unterwegs, so mit
The Apostasy und so. Nein, Quatsch.
Nee, also, war das nicht so?
Nein.
Also die Apostasy hatte ich jetzt eher als
also Death die haben Metal erst mit absolut, also die haben erst mit absolutem Geprügel angefangen. Dann kam ja irgendwann die Apostasy, wo dann wirklich dieser Death Metal-Anteil sehr, sehr hoch war. Also, ich sag mal, bleckig angehauchter Death Metal.
Ja, klar, natürlich, ne?
Also, das war so der Zeitpunkt, wo die dann wirklich ihren eigenen Stil irgendwo gefunden hatten. Und ich finde, live Und damit hast du was total Richtiges gesagt. Live transportieren sie das auch. Wenn du dir ein Live-Konzert von dieser Band anguckst und dann einen homogenen Sound hast, ne, der dann wirklich über dieses Konzert hinweg gleich ist, dann klingen diese Songs alle unfassbar geil und fett und bratig und es macht Spaß, den Männern dabei zuzugucken. Ich finde ja vor allen Dingen auch, also das muss ich denen wirklich lassen, das Zusammenspiel der beiden Sänger, es ist ja nicht nur Nergal, der singt, sondern auch der Bassist, der maßgeblich auch diesen Gutturalgesang beisteuert. Das macht total Spaß, das sich anzugucken. Und ne, Inferno ist ein wahnsinnig guter Schlagzeuger. Ja? Aber wenn du dir dann die letzten Alben anhörst und dann kommen wir wieder zurück, ne, dann ist das irgendwie beliebig austauschbar und macht mir überhaupt keinen Spaß. Und ich würde genauso weit gehen, ich würde sagen, wenn man die Satanist war für mich das letzte wirklich richtig durchweg gute Album. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Die Apostasy ist für mich das Album.
Ja? Ja, war auch lange Zeit das Einzige, was ich von denen überhaupt kannte, weil es auch das Einzige war, was ich im Besitz hatte. Und sonst haben mich Behemoth nie interessiert. The Satanist habe ich auch dann erst in der Retrospektive gehört, also Jahre, nachdem die rauskam. Und bin dann erst so vor ein paar Jahren wieder so ein bisschen in das Behemoth-Game eingestiegen. Und dann vor allen Dingen durch diesen legendären, für mich legendären Auftritt auf dem Dong Open Air 2024 war es, glaube ich, schon, wo die einfach nur großartig waren. Dann habe ich sie im selben Jahr noch auf dem Wacken gesehen. Da war es schon nur noch halb so geil. Aber ist halt auf dem Wacken, ne, mit 2 Millionen Leuten aus 800 Metern Entfernung, ist halt auch für den Arsch so. Ne? Da kommt so eine Musik auch nicht rüber. Aber wenn du die mal in einem einigermaßen kleinen Setting zu sehen kriegst, ist das eine der besten Livebands überhaupt.
Also ich habe die in der Turbinenhalle gesehen. Ich meine als, das war so ein Doppel-Headliner-Dingsbums mit At The Gates zusammen. Das war richtig Sahne. Und ich muss mich korrigieren, die Evangelion. Das Album, das Album nach The Apostasy. Ja. Das ist mein Lieblingsalbum von denen. Und dann habe ich halt The Apostasy, Evangelion und wie heißt das denn? The Satanist. Das sind so die drei Alben, wo ich wirklich sagen muss, ja, richtig geil. Und ich muss schon sagen, dass The Satanist mir schon gar nicht mehr mich nicht mehr so abgeholt hat, wie die beiden Vorgängerscheiben. Aber ich meine, das ist alles Geschmackssache. Aber ich bin der Meinung, da haben die ihre Phase gehabt, die ich uneingeschränkt weiterempfehlen kann. Ja. Genau. Und seitdem glänzen sie eigentlich eher dadurch, dass Nergal in irgendwelchen Castingshows auftritt, dass er irgendwelche Bibeln verbrennt, um wieder zu provozieren und irgendwie im Gespräch zu bleiben. Ne, oder dass halt irgendwelche Songtitel rauskommen wie Gott gleich Doc oder sowas, ja, das, wo ich dann wirklich sage, mein Gott, nee, schreib doch lieber mal wieder einen guten Song.
Ja, also ich hab nichts gegen diese Provokation, das ist schon okay, ne, aber
gehört auch irgendwo dazu, ist ja Schauspielerei irgendwo, ne, aber irgendwie,
Ja, ich meine, es ist halt auch so Black Metal Mainstream mittlerweile irgendwie, ne? Das ist so unfassbar bekannt und irgendwie passt so Mainstream und Black Metal nicht gut zusammen. So, das ist so die gleiche Krankheit wie bei Dimmu Borgir, ne? So, das ist so, wenn die zu groß werden, dann hört das irgendwie auf, authentisch zu sein und.
Du willst mir erzählen, dass Dimmu jemals authentisch war? Die waren doch schon damals, Anfang der 2000er, nicht mehr authentisch. Also, ja, das ist ja aber schon Mitte immer ein Zirkus gewesen. Ach, hör auf. Das ja, war doch, also, du hast recht, ich glaube, also gerade Dimmu, die wollten schon immer Zirkus machen. Und die haben dann vielleicht auf den ersten Alben nicht das auf die Straße gebracht, was sie eigentlich machen wollten, aber die haben dann hinter ihr Ding gefunden und die machen jetzt halt Klamauk. Und der macht Spaß. Der ist zwar seit Jahren nicht mehr so geil, wie er mal war, aber er macht Spaß. Ich bin mal gespannt, ob wir unseren Abgesang von vor anderthalb Jahren nochmal zurücknehmen müssen, weil die bringen ja bald ein neues Album raus, aber.
Drohen mit Album, ja.
Sie drohen, ja, also man muss das wirklich so sagen, sie drohen mit Album mittlerweile.
Das wird furchtbar. Ich habe mir die letzte nochmal reingetan. Ich habe die ja immer echt verteidigt gegen ganz viel Kritik, ne, aber. Boah, nee.
Die letzte, boah, harter Tobak, ne, aber. Nein, aber da gebe ich dir recht, Behemoth ist, boah. Puh.
Tja, so ist das. Naja,
was willst
so,
du machen?
Stefan, ich habe noch eine, da brauchen wir jetzt aber nicht so tief
noch
einsteigen.
Eine. Mein
die,
Gott.
Die
liebe Black Zuhörer,
von Brainstorm.
Ein bunter Blumenstrauß aus Enttäuschungen heute. Wir ziehen die Laune heute richtig runter.
Ja, die Black of Reds von Brainstorm, die hatten wir auch besprochen. Und ich fand die eigentlich gut. Und die ist jetzt auch nicht in dem Sinne scheiße, aber ich habe, als ich die so gehört habe, dachte ich so, die wächst bestimmt noch, aber ist die irgendwie nicht.
Also ich kann mich erinnern, dass mir die wirklich negativ hängen geblieben ist. Die hat mir gar keinen Spaß gemacht.
Ja, ich war da etwas optimistischer bei der Plotte, ne? Da war so.
Ja.
Ja.
Nee, aber das ist so der Bereich an Band, der mich dann auch wirklich gar nicht interessiert, wo ich gar keinen Bezug zu habe, wo ich gar keine, ich sag mal, wie nennt sich das, nostalgischen Gefühle habe. Und dann ist das für mich total einfach, da zu sagen, ja komm, ist halt belanglos und hat mich nicht interessiert und ist mir damals irgendwie schon nicht hängen geblieben. Und von daher, ja, unterstreiche ich.
Ja, und ich hatte halt eben nostalgische Gefühle, weil das so eine meiner relativ frühen Power-Metal-Bands waren, die ich so in ihrer frühen Schaffensphase entdeckt habe. Und die dann auch zugegebenermaßen lange aus den Augen verloren. Und da hatte ich ein bisschen mehr erhofft. Aber ja gut, ist jetzt alles auch halb
so. Ich kann mich erinnern, dass die so ein einigermaßen cooles Plattencover gehabt hat, ne? Die Scheibe.
Ja, das war mit dieser Kali da irgendwie mit den Ratten.
Genau.
Da,
ne? Ich wollte schon sagen, nichts Aztekisches, sondern eher was Asiatisches, ne?
Genau. Ja, irgendwie so indisch, ja.
Genau. Ja, schade. Nee, aber das, nee. Also, Cover war geil, Platte leider nicht. Ne? Von daher, ein paar nice Enttäuschungen, die du da gerade auf den Tisch gelegt hast.
Ja, du hattest mir ja noch zwei rübergeworfen, wo du gesagt hast, dass die dich auch hart abgefuckt haben.
Also mich hat vor allen Dingen dieses Jahr die Parabellum von Testament wahnsinnig enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Also die habe ich wirklich versucht, 2-3 Mal zu hören.
Bleibt auf Hälfte hängen, ne?
Und die bleibt wirklich, du kannst ja auch, ich meine, glücklicherweise, man hat ja heutzutage, was heißt glücklicherweise, hat man Spotify? Nein, nicht glücklicherweise, das ist ein Scheißding und wenn ich könnte, würde ich das nicht machen, aber man kann es auch an den Plays sehen, dass diese Scheibe wirklich fast schon nach dem ersten Drittel grandios abebbt und dass die sich keiner mehr anhört.
Ja, also, ist so, ne?
Im Endeffekt ist das so, du hast die ersten 3 Songs, For the Love of Pain, Infanticide, AI und Shadow People und dann kommt da einfach gar nichts mehr und diese Scheibe, die plätschert in einer Belanglosigkeit vor sich hin und das finde ich so schade, weil Testament ist eigentlich die Institution, da kannst du dich eigentlich absolut 100.000% sicher darauf verlassen, dass die in einem Turnus von 2 bis 3 Jahren ein neues Album rausschmeißen. Also die haben seit der Formation of Damnation, war das glaube ich 2008, 2007 um den Dreh, seitdem haben die eigentlich nur abgefeuert. Und deswegen hat die mich total enttäuscht, die Parabellum.
2008 war die Formation of Damnation, ja.
Genau, boah, das war ein grandioses Album. Also das war ja wirklich so ein Comeback, ne? Nachdem man da jahrelang nichts mehr gemacht hat. Und unfassbares Feuer.
Ja. 7 Jahre war eine Pause vorher, ja.
Und die hat mich wirklich abgeturnt.
Also ich muss sagen, ich war nie der größte Testament-Fan, so. Ich fand die auch live immer eher anstrengend, ehrlich gesagt, aber
aber vor allen Dingen auf dem Rockhard-Festival, boah.
Ja, wo das, also da hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, wo das so dermaßen leise war erst, dass das ganze Publikum sich umdreht und Richtung Soundmann ruft hier von wegen, mach mal lauter. Und dann dreht er auf 120% und allen fliegen die Eier ab. So, ne?
Also ich kann mich noch daran erinnern, dass sie ihn daraufhin auch gefeuert haben, weil das nicht das erste Konzert war, wo er Scheiße abgemischt hat. Ich frage mich auch wirklich, wie man in einem so speziellen Theater wie in Gelsenkirchen auf die Idee kommt, alleine seinen eigenen Mischer, der sich mit der Location und den Begebenheiten in der akustischen gar nicht auskennt, dann da hinsetzen kann. Aber soweit ich das erinnere, ist es ja so gewesen, dass der auch schon Gehörprobleme hatte. Ne? Ja,
offensichtlich.
Mich wundert's nicht. Nein, aber das war krass. Also eigentlich, und ich habe Testament mehrere Male live gesehen, hatte der auch gute Zeiten und die Band hatte richtig guten Sound zwischendrin. Aber was da teilweise auf dem Rockhard Festival passiert ist, das war schon Hammer. Und ich kann mich noch erinnern, dass am nächsten Tag mir noch die Ohren klingeln.
Ja, das war völlig übertrieben. Krank. Das war einfach übertrieben.
Und ich hatte Gehörschützer. Ne? Ich hatte Ohrenstöpsel drin.
Und da hat man trotzdem nicht ausgehört. Ne? Nee. Ja, vielleicht noch mal kurz ein paar Sätze zu der Platte. Das war so eine von denen, die wir uns auch mal vorgenommen hatten, hier in voller Epik zu besprechen. Deswegen habe ich die auch einigermaßen oft gehört. Ich muss aber sagen, Du hast völlig recht, so die ersten drei sind okay, aber mehr halt auch nicht, so, ne? Und dann überraschend fand ich Meant to Be, diese Ballade, ne? Die muss man nicht mögen, aber ich finde es zu überraschend und ich finde es einigermaßen mutig, die da nach dem Geballer da reinzutun, so. Und dann dieses High Noon, ne? So ein bisschen reim dich oder ich krieg dich, ne? Wie war das? High Noon, Death Soon oder irgendwie so, ne?
Oh,
schon irgendwie hart daneben und danach wird es dann wirklich völlig uninteressant, so, ne? Ja. Also, das.
Also, die guten Songs auf dieser Platte, das sind B-Seiten.
Mhm.
Auf der, wie heißt das hier, Formation of Damnation beispielsweise.
Ja.
Also, schade. Wirklich schade. Und mehr kann ich dazu nicht sagen, ne? Und das ist ja jetzt gerade eine Vollbesprechung, die wir hier machen.
Ja, dementsprechend.
Also, ich hätte hier damals.
Kurz das Albumcover besprechen.
Also, ich hätte mit Sicherheit 5 von 10 ausgelutschten Bay Area Thrash Bands gegeben, ja. Wenn ich das hätte bewerten müssen, was ich hiermit getan habe.
Ja, da würde ich mich, glaube ich, auch anschließen. Vielleicht würde ich 6 geben, weil mindestens der erste Song, der war ganz cool, aber naja.
Ja,
und du hattest noch, und da habe ich mich tatsächlich, glaube ich, gar nicht mit auseinandergesetzt, die letzte Catatonia, ne? Die ist ja im letzten Jahr auch entschieden. Nightmares as an Extension of the Waking State. Oder as Extensions of the Waking... Oh mein Gott, was für ein Scheißtitel! Nightmares
jetzt as will Extensions schon,
of the Waking State. Mein Gott.
Jetzt will der schon ein Album negativ vorstellen, was er sich gar nicht reingezogen hat.
Und nee, will ich nicht, du sollst das vorstellen. Wobei, ich weiß gar nicht, ob ich mir das gegeben habe, ey.
Also ich bin... Ich will jetzt nicht sagen, in meiner Jugend, in meinen 20ern Hardcore-Catatonia-Fan gewesen. Ne? Die hatten so eine Phase zwischen 2006 und, ich nenne es jetzt mal 2014, hatten, die sich wirklich gelohnt hat, wo du Alben wie The Great Cold Distance hattest, Night is the New Day beispielsweise, um da mal die beiden Werke zu nennen, die wirklich Impact hatten. Und danach hast du halt gemerkt, dass die Band auf der Stelle tritt und dass da einfach auch nichts Neues kommt und dass man sich wiederkäut. Und Catatonia sind halt dadurch irgendwie aufgefallen, dass sie dann versucht haben, vertrackte Songs zu schreiben und in so ein Pop-Korsett zu drücken.
Mhm.
Und immer wenn etwas so erzwungen klingt, dann höre ich das nicht gerne. Ne? Wenn du also so einen Viervierteltakt hörst und du hast eigentlich einen relativ poppigen Refrain und auf einmal kommt da so ein vorgezogener Snare-Schlag, der total arzi klingen soll, ne? Und möglichst vertrackt und auf einmal so ein bisschen Progressivität reinbringen soll, die da eigentlich gar nicht reingehört, dann finde ich das erzwungen. Und das wurde in den letzten Jahren immer schlimmer. Und wenn du dann, so wie ich, so als Amateur angeblich Pseudo-Hobby, wie nennt man das? Podcast-Journalist.
Mikrofonlaberer.
Mikrofonlaberer, genau. Wenn du dann mitbekommst, wie es in der Band so brodelt, ne, dass dann auf einmal der langjährige und Gründungsgitarrist aus der Band aussteigt mit der Begründung, dass er mit dem Sänger und Gründungsmitglied auch nicht mehr so kann und warum die nicht mehr so miteinander können, und dann bestätigt das das irgendwie. Ne? Da gab es halt Querelen, so von wegen, ne, Gitarrist hätte gerne noch ältere Songs gespielt, ne, auch noch deutlich älter als das, was ich jetzt so vorgebracht habe, also so ein bisschen den alten Beck-Katalog aus den 90ern noch rausgeholt, ne. Und das wollte halt der Sänger nicht, und im Übrigen, ne, sind die letzten Alben halt schon fast alleine vom Sänger geschrieben worden und so weiter und so fort. Und das hat mich einfach überhaupt nicht gewundert, als ich dann diese ganzen Klarstellungen im Internet halt durch beide Seiten eben dann auch gelesen habe. Hochgradig bedauerlich, weil wenn man die beiden kennt, wenn man weiß, dass exakt dasselbe Duo halt auch für Großtaten wie die ganzen Bloodbath-Alben zuständig ist. Also Catatonia, die eine Seite, ne, dieser verschmuste Dark Rock, nenne ich das jetzt mal. Ja, und auf der anderen Seite Bloodbath, ja, eine der besten schwedischen Death-Metal-Bands aller Zeiten. Da sind dieselben Menschen für verantwortlich gewesen. Und dann kriegst du halt mit, dass die beiden sich nach Jahrzehnten des gemeinsamen Schaffens nicht mehr verstehen. Dann ist das wirklich schade. Ja, und ja, die aktuelle Scheibe, also ich versuche es jetzt auch nochmal, Nightmares as Extensions of the Waking State, meine Fresse, ja, ist grottenlangweilig. Also ihr könnt euch wirklich beruhigt nach 2006 zu Great Cold Distance zurück teleportieren. Ihr werdet einen ähnlich krass produzierten Sound haben, aber die deutlich besseren Songs.
Ja.
Und dieses Album, es krankt halt genauso wie die Testament. Da sind halt wirklich zwei Songs, die sind passabel oder drei, ja. Wenn man vielleicht nur diesen Wind of No Change noch mit hinzunimmt, aber dann hast du halt Wind of No Change, Lilac und Temporal. Das sind so die drei Songs, die einigermaßen noch okay sind und dann flacht das ab und es ist wirklich, also eine Belanglosigkeit, die sich breit macht. Und
ich kann da echt nichts zu sagen. Ich habe das einmal gehört oder angespielt und war dann da, aber Catatonia war jetzt auch nie so richtig meins. Mir war das immer zu ruhig und zu Depri alles.
Aber wir machen mal Folgendes. Wir haben ja bald dann mal wieder Zeit, um aufzunehmen, ne, wenn ich dann auch mein eigenes Zimmerchen wieder habe, ne, wo ich niemandem auf den Sack gehe.
Dein Nicht-Kinderzimmer.
Genau. Dann setzen wir beiden uns mal in mein Nicht-Kinderzimmer und dann hören wir mal so ein paar richtig geile Scheiben von Bands, die wir gegenseitig eigentlich gar nicht so hören. Ne, dann stellen wir uns mal ein paar Dinge vor. Da gibt's mit Sicherheit auch die eine oder andere Truppe, die du total gut findest oder gut fandest in der Vergangenheit, mit der ich nicht so viel anfangen konnte. Dann entdecken wir mal gegenseitig, was so passiert und besprechen das einfach, wenn du Bock drauf hast.
Ja, dann bring ich Rasierklinge und Rotwein mit und dann hören wir Catatonia. Oh ja, ich freue mich schon mega. Ich würde gerne noch mal kurz, bevor wir gleich mal ein bisschen positiver werden, ich muss noch mal 1, 2, 3 Lowlights loswerden, die nur so indirekt Musikbezug haben, und das war jetzt leider in 2025 so ziemlich jedes Festival, auf dem ich war.
Stimmt, du bist immer wieder begossen worden, ne? Du bist immer wieder in so einen Strudel aus Regen, Schlamm.
Matsch und Bach und ja. Ja, wobei, da kann jetzt natürlich keiner was für und das wird mir normalerweise jetzt auch nicht so einzig und allein die Stimmung verhageln, wobei ich sagen muss, auf dem Wacken war es schon der Hauptgrund, warum es mich wirklich extrem abgefuckt hat, so, da haben wir auch lang und breit drüber geredet. Auf dem Dong war es eher noch so ein bisschen der Haha-Tropfen, der dazu kam, der das Festival zum Überlaufen gebracht hat, aber das hat mir auch überhaupt nicht gefallen dieses Jahr, leider nach all den Jahren. Die ich da doch eigentlich Spaß hatte, war dies ja jetzt voraussichtlich erstmal das letzte Mal für mich, genauso wie Wacken. Ja, und das Rockhard an sich hat mir sehr gut gefallen, aber das Wetter hat uns ja dann doch auch irgendwie ein bisschen, zumindest zeitweise, die Stimmung vor der Bühne zumindest kaputt gemacht, ne?
Aber wir hatten ja trotzdem ein Schweineglück, ne? Wenn man das mal retrospektiv betrachtet, ne? Wie viel Regen rund um dieses Wochenende herum passiert ist und wie wenig davon dann wirklich tatsächlich an dem Wochenende. Das war schon,
ja, für war schon mich, krass. Für mich war ein bisschen doof. Ich bin da mit so einer abziehenden Erkältung hin. Das heißt, die ersten 2, 2,5 Tage war ich noch einigermaßen erkältet und mir ging es nicht so gut. Und da war das Wetter aber okay. Und dann ging es mir besser und dann fing es an zu regnen. Also irgendwie war das Festival für mich diesmal ein bisschen anstrengend. Aber es wird jetzt, Stand jetzt auch das einzige sein, wo ich im laufenden Jahr hingehen werde. Ich bin mal gespannt. Schauen wir mal.
Ja, also das ist wie jedes Jahr gesetzt.
Ja, muss,
ne? Um euch alle wiederzusehen, grundsätzlich. Aber ja, mehr mache ich dann dieses Jahr auch nicht, ne? Also es gibt genug Konzerte, die man besuchen kann. Ja.
Ja. Genau, das vielleicht nochmal so, das waren so ein paar persönliche Lowlights, die nur indirekt was mit Musik zu tun haben. Aber sollen wir mal ein bisschen positiver werden?
Ich wollte gerade schon sagen, jetzt hör endlich auf, die Menschen hier runterzuziehen.
Ja, lass uns mal ein bisschen, müssen wir jetzt ja nicht in epischer Breite, aber mal so vielleicht so ein paar Alben, wo wir sagen, das war doch ganz okay, oder die waren nicht ganz okay, sondern die waren halt Highlights tatsächlich. Und ich glaube, ein Highlight, auf das wir uns beide einigen können, ist auf jeden Fall die Halo-Effekt gewesen, ne?
The March, ja, of the Unheard. Also die war wirklich, muss ich sagen, mit vorne dabei. Ich habe ja diesen unsäglich nervigen Spotify-Jahresrückblick auch gehabt, ne? Da sind dann wirklich 2, 3 Alben vorgestochen und unter anderem war die neue Halo-Effekt, die aktuelle Halo-Effekt dabei, die wirklich als ein Kind der 90er und 2000er, der mit Melodic Death Metal groß geworden ist, war das wirklich eine wahre Freude, da diese ganzen Legenden, ne, aus In Flames und Dark Tranquillity wirklich ihr Ding machen zu sehen, ihre Haus- und Hofmucke, die wirklich an beide Truppen zu ihren besten Zeiten erinnern, und es hat einfach Bock gemacht.
Ja, die war ganz großartig, und das war auch das Beste, was auf dem Dong letztes Jahr aufgetreten ist, ohne Frage. Das, also es war wirklich eine gute Platte. Ja,
bin ich auch weiterhin traurig, dass ich halt krankheitsbedingt da auch nicht konnte. Ich meine, im Nachgang betrachtet, ne, gut, dass ich nicht da war, weil es halt geschüttet hat wie aus Eimern, aber
Wobei auch nur am Ende so richtig, ne? Also beim Dong war es tatsächlich, war der Regen eher so eine Randerscheinung, der es mir so ein bisschen am Ende zumindest Creator versaut hat und naja, egal. Aber eine Platte, ich weiß gar nicht, ob du die gehört hast, aber die auf jeden Fall auch sehr, sehr gut wegkam bei allen, ist die Corona, die Dissonance Theory gewesen. Die war im November.
Das ist ein krasses Ding gewesen. Also die hätten wir gerne auch besprechen können. Die lief bei mir auch ein paar Tage in Dauerschleife, weil die wirklich, wirklich Sahne war. Und Corona ist eine Band gewesen, ne? Muss ich ehrlicherweise zugestehen. Die habe ich schon 2-3 Mal live gesehen und immer nur so, weil sie gerade da waren.
Mhm.
Und irgendwie auch bewussterweise mal auf dem Rockhard-Festival, wo ich die total langweilig fand. Mhm. Hoffentlich steinigt mich jetzt keiner. Unfassbar. Also grandiose Scheibe. Wirklich. Also 9 von 10.
Ja. Ja.
Käsefondue.
Oder ja, wie die Rockhard also, sagen würde, 9,5 von 10.
Boah, echt. Also wirklich, ohne Scheiß. Wenn ihr die bis jetzt noch nicht gehört habt, ne, anmachen. Ja, krass.
Wirklich
gut. Also, ja. Ganz, ganz toll. Also die war nicht. Übrigens auch, ne? Also die hat, also die habe ich im Chat, gut, dass du die jetzt erwähnst, die habe ich nämlich völlig vergessen.
Ja. Ja, ich habe die auch nur auf dem Schirm, weil ich in der Silvesterfolge mit Mathe sind wir die Alben des Monats durchgegangen und da gucke ich gerade nochmal so drüber und die Halo-Effekt war natürlich auch dabei und diese natürlich nicht unerwähnt bleiben soll, die Skeletta von Ghost, die auch unfassbar gut war, also zumindest die erste Hälfte davon.
Ja. Also, und die hatten wir ja zum Beispiel noch besprochen.
Die hatten wir
also
noch besprochen.
Wirklich, wirklich genau, gut. Also. Ja. Mhm. Aber ey, ohne Scheiß, geh nochmal zurück zu der Corona. Also die, die ersten 3, 4, 5 Songs, ne? Das ist eine Schlachtzahl, die da. Also ich meine, das ganze Album, das ist nicht ein Filler dabei.
Ja, das ist mega. Ja, vielleicht können wir die ja nochmal irgendwann nachholen,
besprechen. Boah, 47 Minuten, 18 Sekunden, ey. Absolut, absolut geballte Zerstörung. Also hat richtig Bock gemacht, ne? Und ich muss sagen, dass die Produktion, ich meine, klar ist die modern, aber die ist so richtig organisch und die hat so nach vorne getrieben. Und geschmeidige, wirklich fluffige Soli, boah. Ja. Kollege Vetterli, Respekt. Ja. Wirklich. Also für mich definitiv und ich habe echt bis zum Ende des Jahres gedacht, boah, da kommt ja nicht mehr viel. Ich muss sagen, die hat auch so ein bisschen eine meiner anderen Lieblingsscheiben von letztes Jahr so ein bisschen abgelöst. Also ich war von der aktuellen Heaven Shall Burn, als ich die das erste Mal gehört habe, total beeindruckt. Ne? Also die gerade in den ersten Songs, also wir reden über die Heimat, ne? Also genau. Grandioses Artwork für mich.
Ja, ich mag, Hirsch.
Genau. Und die lief in Dauerschleife bei mir. Also gerade die ersten 5, 6 Songs gehört für mich mit zum Besten, was diese Band rausgebracht hat. Das ist ja auch gerade die Zeit gewesen, wo der Sänger schwer krank geworden ist und dann die Britta eingesprungen ist. Ne? Und dann mehrere Dutzend Konzerte mit der Band eben über das Jahr hinweg halt auch durchgezogen hat. Für mich definitiv ein Highlight, auch wenn die Platte zwischendurch sehr roh ist. Also ist natürlich, also die Hardcore-Einflüsse, die sind da, so wie sie schon immer da waren. Und ich sag mal, meine Heaven Shall Burn-Empfindung, die war in der Vergangenheit eher so, dass er sehr, sehr stumpf ist. Ne? Und mit der Heimat sind sie einen Schritt in Richtung Melodik gegangen, den ich sehr begrüßt habe. Erinnert stellenweise so ein bisschen an Machine Head. Aber gerade das Intro, also Ad Arma und War is the Father of All, also diese Kombi, diese ersten 8 Minuten, die habe ich mir so oft reingezogen, dass Spotify mir gesagt hat, dass ich da unter die krassesten 0,5% der Fans mitgelandet bin. Wo ich mich ein bisschen über mich selber kaputt lachen musste, ehrlicherweise.
Ja, das ist also, krass.
Wie ist das bei dir?
Ja, ich muss sagen, mich hat die nicht ganz so abgeholt wie dich. Du hattest mir die damals so hart empfohlen. Wir haben die auch bei einer der Umbauaktionen bei dir gehört. Und also ich finde die nicht schlecht, so, aber mir ist das zu viel. Also das ist so ab der Hälfte ungefähr, werde ich dem überdrüssig. Ich glaube, wenn ich die so in 2 Schichten höre, dann kann ich das besser. Aber das ist halt.
Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, du bist so den die ganze Zeit in so einem Moshpit.
Ja, genau.
Und irgend so ein Hardcore-Fan, der will dir immer wieder in die Fresse schlagen.
Ja, ja, genau. Und das schubt dich immer zurück. So. Du willst dich an eine Seite stellen und ein bisschen durchatmen und dann wirst du da reingeschubst.
Und das hört auch nicht mehr auf, ne?
Ja, ja.
Also das sind dann irgendwann auch dieselben Beats, ne? Muss ich dir zustimmen, ne? Also im Nachgang betrachtet, ich glaube, ich hätte, wenn wir die jetzt aktiv besprochen hätten, hätte ich die damals mit 8,5 bis 9 von 10 versehen. Im Nachgang jetzt wäre ich da wahrscheinlich eher bei 7,5 bis 8.
Ja, da wäre ich auf jeden Fall aber auch. Also ja, die ist ja nicht schlecht, ne? Also ist auf jeden Fall eine gute Platte, keine Frage.
Ja, also. Da haben sich dann auch illustre Gastsänger dazu geholt, ne? Wie zum Beispiel den Jesse Leach von Killswitch Engage oder haben hier, hier so ein nicht Duett, aber einen gemeinsamen Song mit den Donuts, keinen Schritt zurück.
Auch eine gewagte Mischung.
Ja, aber das hat mir irgendwie erstaunlich Spaß gemacht.
Ja,
ist auf jeden Fall eine gute Scheibe gewesen, die mich wirklich dieses Jahr positiv beeindruckt hat. Aber ich kann voll und ganz nachvollziehen, wenn du nach Song XYZ dann von dem Gedrescher auch einfach die Nase voll hattest. Ne?
Ja.
Aber ich kann wirklich uneingeschränkt empfehlen, einfach mal das Musikvideo zu War is the Father of All anzugucken. Das ist dann die Kombination der ersten beiden Songs, also des Intros und dann wirklich dieses Liedes und wirklich sehr, 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 sehr professionell gedreht.
Also live und sicherlich sehr geil produziert. Eine geile Sache auch. Also da hätte ich auch echt mal Bock drauf, mich da mal in echt verprügeln zu lassen. Und nicht
ich glaube in meinem Alter jetzt oder in deinem Alter, ich glaube, wir sollten da lieber ein bisschen weiter hinten stehen bleiben. Ich habe damals, es gibt so legendäre Aufnahmen vom Wacken 2000, lass mich nicht lügen, 2007 oder 8 müsste das gewesen sein. Damals einer der größten Circle Pits der Welt. Du hattest ja damals einen FOH-Turm vor jeder großen Bühne.
Mhm.
Und dann hat er in seiner unnachahmlichen thüringischen Art mit einem sehr krassen Akzent gesagt, ich will, dass ihr den Turm da nehmt. Ne?
Ja.
dann lief der Song, wie hieß er denn nochmal? Fällt mir jetzt gerade nicht ein, auf jeden Fall. Legendäres Video und dann siehst du wirklich wieder mehrere 10.000 Leute eben um diesen Turm herumrennen und ich war ein Teil davon. das war krass. Ja, aber es ist stumpfes Gebolze, muss man wirklich drauf stehen. Mir hat es Spaß gemacht.
Ja.
Ist auf jeden Fall wirklich, wirklich, hätte ich nicht gedacht, ne? Dass ich die dann doch so oft höre, dass Spotify mich da unter die Top 0,5% knallt. Ne?
Bevor wir jetzt gleich zu deinem vermutlich letzten und größten Highlight kommen werden, was würdest du bis hierhin sagen? War 2025 musikalisch ein gutes Jahr oder?
Also ich glaube, wir haben das relativ zügig am Anfang des letzten Jahres schon mal festgestellt, dass dieses Jahr wirklich vollgepackt war mit krassen Alben.
Ja, also es kam wirklich viel auch von großen Bands, ne? Also hatten wir schon gesagt. Ja,
so vor allen Dingen aber dann auch nicht, ne, so in Richtung Behemoth mit schlechter oder ich sag mal abfallender Qualität, sondern wirklich, wirklich Qualitätszeug, ne?
Ich fand auch
gerade am Anfang.
Ich fand auch in der zweiten Reihe waren ein paar ganz gute Sachen dabei. Ich bin zum Beispiel die dritte Black Braid fand ich super oder Manegam oder hier Manta hatten auch mit Post-Apocalyptic Depression auch ein sehr cooles Album. Also da so zweite, dritte Reihe war auf jeden Fall auch einiges dabei, muss ich sagen. So ja, nicht definitiv. Nur die ganz großen. Die waren aber ja.
Ich meine, gut, dass wir es am Anfang besprochen haben, da also die aktuelle Cradle, die hat mich ja damals total weggepfeffert. Mhm, ne?
Ja.
Dass sie dann so einen Shitstorm
ja.
in der Mitte des Jahres erleben, das hätte ich ja, da hätte ja keiner mit gerechnet, also wirklich schade, aber
ja, wobei auch so ein musikalischer recht. Scheiß, ne? Also eigentlich relativ uninteressant so. Das ist irgendwie. Ja, da konnten halt irgendwie drei Leute in der Band nicht mehr so gut miteinander. So, ja, ist jetzt aber halt auch nicht, dass Danny Filth da ausgestiegen wäre. Ne?
Nee, also, natürlich nicht.
Da fand ich jetzt die Wellen bei Arch Enemy größer, die das geschlagen hat.
Ja, also, nur ein ganz kurzer Exkurs. Also, es sind ja der Gitarrist und die Keyboarderin ausgestiegen.
Genau.
Die und der Gitarrist
verheiratet sind oder so.
Genau, aus Geldgründen, ne, vor allen Dingen auch. Und in irgendwelchen vertraglichen Ungereimtheiten, scheiß drauf. Ne? Aber gerade der Gitarrist ist da maßgeblich dran beteiligt gewesen, dass die letzten zwei Alben wieder richtig, richtig gut gewesen sind, ne? Also nach einer sehr langen Durststrecke. Und ich glaube, um da jetzt nochmal ein Album mit einer ähnlichen Qualität rauszukloppen, musst du wirklich schon in eine Trickkiste greifen. Ja, weil okay. Danny Filth, also Danny Filth wird nicht derjenige sein, der da jetzt nochmal krass musikalisch offenbart, ne? Also da muss, wenn da jetzt noch ein Album kommt, richtig einer aus dem Hut gezogen werden, ne? Weil der Gitarrist ist, soweit man das hört, wirklich für eine hohe Prozentzahl der Hits, gerade auf der letzten Scheibe, verantwortlich gewesen. Ja.
Okay, das ist noch, da soweit hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Also für mich war das jetzt halt Just Another Cradle-Gitarrist, so, davon hatten wir auch schon 40 oder so. Weil jetzt dann so, naja gut, dann sind da halt Leute ausgestiegen, so, ne? Ist jetzt aber halt nicht die Sängerin wie bei Arch Enemy gewesen, ne? Ja.
Hoshi, jetzt sind wir ja am Ende angekommen, ne?
So langsam, so ungefähr.
Ja. Ich würde das ganz gerne beenden mit für mich, ich nenne es jetzt mal so drastisch, wie ich jetzt sagen kann, der Offenbarung für mich des letzten Jahres.
Okay.
Also im Endeffekt ganz positiv und ganz straight raus für mich eines der Alben des Jahres. Vollkommen überrascht, weil man das eigentlich so nicht so kennt, dass das, oder ich mache da jetzt vielleicht auch so ein Ding draus, aber es ist eine Truppe aus unserer Gegend, die wir wahrscheinlich auch um 96 Ecken kennen, wo ich nicht mit gerechnet hätte, und die Rede ist von Frostshock. Ja, genau, mit dem Album Hibernation's End, das letztes Jahr im Dezember rausgekommen ist. Und das hat mich irgendwie total überrascht. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber die Jungs hatte ich gar nicht auf dem Schirm, ne? Also es ist ja im Endeffekt so, Ruhrgebiet, ne? Jeder, der von hier wegkommt, der weiß ja, ne, wir haben eine relativ große Szene auch an Metal-Bands gehabt in den letzten Jahren, aber da war relativ selten eine Band, die es dann auch geschafft hat, international bekannt zu werden oder zumindest mal überregional bekannt zu werden. Und ich habe das Gefühl, dass wir hier ein ganz heißes Ding haben. Wirklich ein ganz heißes Ding. Und das kriegt man also auch momentan an allen Ecken mit, dass die Jungs gerade durch die Decke gehen. Und ich kann nur sagen, absolut krass gut produziertes Album, extrem nice geschrieben, mit mehreren Musikvideos mittlerweile hinterlegt, und die scheinen auch wirklich gerade bei YouTube durch die Decke zu gehen. Und
Spotify auch tatsächlich.
Also ich habe gerade in dem Monat, wo das Album jetzt rauskam, gesehen, dass da mehrere 10.000 Hörer gleichzeitig sich die Mucke reingehört haben. Und also ich war völlig begeistert. Ich war so begeistert, dass ich uns beiden dann direkt auch mal eine Schallplatte bestellt habe. Ja. Ne? Also liebe Grüße gehen raus. Hat mich völlig weggefegt, die Scheibe. Also auch
Du sagtest gerade, du hattest die gar nicht so auf dem Schirm. Ich weiß allerdings, dass Frostshock waren tatsächlich bei unserem Instagram-Kanal einer unserer ersten Follower. Also, die haben uns auf dem Schirm. Sehr schöne Grüße.
Liebe Grüße.
Ja, die waren echt schon, die haben wirklich schon früh reingehört, keine Ahnung. Aber
man kennt sich ja auch um drei Ecken, ne? Also von daher so nicht, aber ich möchte hier ganz klar sagen, bespreche ich hier nicht, weil wir uns um drei Ecken kennen, sondern einfach nur, weil es extrem Spaß gemacht hat. Und ich hatte dann auch die Möglichkeit, du konntest ja leider nicht, Hoshi, ich habe sie dann ja auch nochmal live gesehen im Turok.
Okay. Ach ja, stimmt, Geburt. Da konnte ich nicht. Ja. Ja.
Und das habe ich noch nie gesehen, dass eine Band in unserem Alter, die vor 3-4 Jahren erst angefangen haben, zusammen Musik zu machen, ich kenne die Vorgeschichte der jeweiligen Bandmitglieder nicht, aber in einer Qualität ein Konzert abzuliefern, das war absolut Wahnsinn.
Ja, also ich habe mir die Platte auf Spotify auch ein paar Mal schon reingetan und kann ich tatsächlich nur bestätigen, also das ist wirklich hochqualitativ. Wo wird man dazu einordnen? Das ist schon irgendwie Thrash, ne?
Also ich würde sagen, jein.
Okay.
Für mich ist das eine Mischung aus diversen üblichen Verdächtigen, die über beispielsweise Dissection, ja, du hast diese melodischen Mollmelodien, die du von Dissection halt auch kennst. Du hast teilweise aber auch natürlich Thrash-Einflüsse, die man jetzt, wenn man als Band aus dem Ruhrgebiet kommt, nicht verleugnen kann. Du hast auf der anderen Seite aber eigentlich sehr, sehr viel, entschuldige bitte, Melodic Death und Black Elemente drin.
Mhm.
Also das ist ja eine absolut melodische Platte. Ne?
Ja, ja, definitiv. Ich sag mal so, ich finde die nicht ganz so leicht einzuordnen musikalisch. Sie selber beschreiben sich in ihrer Kurzbio bei Spotify als Modern Razor Edge Aggression of Thrash with Cold Melodic Intensity of Scandinavian Death Metal. Also, ja, also skandinavischer Death Metal mit Thrash drin kann man vielleicht so erstmal stehen lassen. Also auf jeden Fall, dieses Modern würde ich da auch nicht allzu weit hinten rausstellen. Nee. Tun sie auch nicht. Die steigen damit ein, sagen Modern Metal. Und das ist es vielleicht auch am ehesten, ne? So, also das lässt sich nicht so richtig in eine Schublade stecken. Was man ja in den letzten Jahren häufiger beobachtet bei so, ich sag mal, neueren Bands, dass die da gar nicht mehr so Bock haben, sich auf ein so ein Genre festzulegen. So, warum sollte man das auch tun, ne?
Ich bin auch ehrlich, ne? Also die Jungs, die haben einen so unterschiedlichen so Einfluss in den verschiedenen Songs, dass das auch schwerfällt, da wirklich einen Stempel drauf zu drücken. Mhm. Also, wenn du mich gefragt hättest von vornherein, wäre Thrash Metal das Letzte gewesen, was ich gesagt hätte. Ich hätte eher wirklich gesagt, es ist skandinavischer Death/Melodic Death, der wirklich so teilweise auch an alte Dissection erinnert, weil diese melodischen Mollläufe da mit drin sind, die man wirklich eigentlich hauptsächlich von Dissection auch kennt. Gleichzeitig hast du natürlich Staccato-Rhythmen drin, ne? Also so, aber es ist definitiv kein Thrash-Metal für mich. Also ja, wenn die Jungs sich so bezeichnen, bitte gerne. Also aber die Bezeichnung finde ich schon Sahne, die sie von sich selbst gewählt haben. Muss ich schon sagen. Müssen wir sie mal fragen.
Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall tatsächlich eine sehr coole Scheibe und ja, sollte man im Auge behalten, bin ich ganz bei dir. Könnte durchaus sein, dass man da in den nächsten Jahren mehr von hört. Ist definitiv im Bereich.
Definitiv. Und, also und nachdem ich sie jetzt live gesehen habe und die Platte mir ein paar Mal hoch und runter gehört habe, ich gönn's denen auch einfach. Also ich würde denen jeden Erfolg gönnen. Ich habe noch nie einer lokalen Band so viel Erfolg gewünscht, wie ich diesen Jungs wünsche. So. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ich bin gespannt, was da noch kommt. Also das Ding war auf jeden Fall schon mal ein cooler Auftakt, wobei es ja tatsächlich auch schon das zweite Album ist, ne? Also die hatten ja schon 2023 eins, ne? Aber ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich glaube, das wird gut. Ja.
Ja.
Stefan, wir gucken einigermaßen positiv nach vorne.
Nein, sehr, sehr positiv. Sehr.
Was deine Präsenz hier on air angeht.
Oh, ich sag's
ja, ein bisschen dir, hast du noch, ne? Ein bisschen hast du.
Ich habe ja auch so ein bisschen Entzug gehabt jetzt. Ne? Ich bin wirklich froh, mit dir darüber geredet zu haben. Ich meine, kannst ja mal offen sagen, also hier gibt's diverse Schnitte in dieser Folge heute, weil wir, also ich hab's ein paar Mal verkackt. Ne? Ein
bisschen aus der Übung alles. Ne?
Ich bin so ein bisschen aus der Übung, aber meine Fresse, das war so schön, mit dir zu reden, mein Schatz.
Auf jeden Fall. Haben wir die Mittagspause gut genutzt? Also ich meine, oder du meine.
Ich habe deine Mittagspause versaut. Ich hoffe, du hast noch was zu essen gekriegt.
Ja, ich habe extra vorher gegessen, weil ich mir gedacht habe, sonst schaffe ich das hier nicht, ey. Sonst halte ich das hier nicht durch.
Schön.
Ja.
Ach, klasse.
Nee, ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ich hoffe, dass wir bald wieder was zusammen aufnehmen können, aber mach mal in Ruhe erstmal dein Zeug fertig. Du hast so ja noch was. Ein bisschen hast du ja noch zu tun. Ne?
Ansonsten geht definitiv die Frage an die Zuhörer raus: Was waren eure Lowlights? Was waren eure Highlights? Ja.
Ja.
Stimmt ihr mit irgendeiner Sache, die wir hier gesagt haben, so gar nicht überein? Ja? Sind wir vielleicht dumme Säcke, die keine Ahnung von irgendwas haben? Sagt's uns bitte in den Kommentaren oder im Chat oder auf der Homepage oder wo auch immer. Ne? Ist auf jeden Fall schön, wieder hier zu sein.
Definitiv.
Jetzt lasse ich den Hoshi wieder arbeiten. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, schönen Feierabend, Weg zur Arbeit, wo auch immer euch gerade befindet. Ja, bis demnächst, ihr Süßen.
Ja, das Gleiche kann ich auch nur loswerden. Ja, auch der Hoshi verabschiedet sich und wir hören voneinander. Bis bald.